herzlich willkommen zur diesjährigen Besprechung eures FCM-Surveys 2025. Wir treffen uns ja zum zweiten Mal. Ich hoffe, das ist damit dann als Tradition etabliert. Zum ersten Mal auch mit dir, Dila, als dritte Co-Autorin des FCM-Survey. Vielleicht, um unsere ganzen Zuhörer abzuholen, Sebastian, kannst du noch mal vielleicht sagen, wer FCM ist, was eure Rolle im Private Equity Markt ausmacht, und was dann, was sich im letzten Jahr vielleicht für euch verändert hat?
Ja, erstmal möchte ich dir danken, Robert, dass wir auch diesmal wieder eingeladen wurden, unsere diesjährige Private Equity Survey vorzustellen. Ich glaube, das kann man schon als Tradition schon fast bezeichnen, wenn man hier das zweite Mal ist bei dir.
Ja.
Das ist ein guter Start. Ja, für alle die, die uns noch nicht kennen, im FCM 2017 gegründet. Wir sind ein unabhängiger Private Markets Investor mit Büros in Düsseldorf und Luxemburg. Wir verwalten aktuell rund 1,5 Milliarden Euro, die wir hauptsächlich im Bereich Private Equity Fonds und Co-Investments investieren. Darüber hinaus haben wir verschiedene Beratungsmandate in den Bereichen Private Debt und Infrastruktur. Zu deiner Frage hier, was sich seit dem letzten Jahr verändert hat. Ja, ich würde sagen, die Selektivität hat nochmal angezogen, also hat nochmal zugenommen, sowohl auf Seite der GPs als auch auf der Seite der LPs. Das aktuelle Umfeld ist geprägt von weniger Kapital in dieser Anlageklasse. Also was sieht man ganz deutlich im Fundraising. Und ein wirklich sehr rasanter Wettbewerb um hochqualitative, wachstumsstarke Assets. Und für uns als Investor bedeutet das, wir unsere Prozesse noch stringenter auszurichten haben, also von der Due Diligence hin bis zur Auswahl unserer Co-Investments oder Fonds-Investments.
Verstehe. Ja, das angespannte Fundraising-Umfeld, vor allem im Vergleich zu den Zeiten bis 2021, sehen wir als Berater natürlich auch weiterhin. Trotzdem sagt ja der Survey 2025, dass es zumindest Verbesserungen gibt. Sören, was könnt ihr da beobachten? Was sind die Haupttreiber für eine Verbesserung?
Ja, in der Tat eine sehr relevante Frage, Robert. Ich denke, letztlich kann man davon ausgehen, dass das weitere Fundraising-Umfeld in erster Linie davon abhängen wird, ob es den GPs gelingt, kurz- bis mittelfristig substanzielle Rückflüsse für ihre bestehenden Investoren zu generieren. Sollte das gelingen, lassen sich auch zusätzliche Mittel für PE rechtfertigen. Wir hören diesbezüglich von vielen GPs, dass sich etliche Verkaufskandidaten in den Portfolios befinden. Es bleibt dennoch abzuwarten, welche Exits wirklich durch sie laufen und vor allem auch wann. Ein weiterer Faktor, der sicherlich eine Rolle spielt, ist die Zinsentwicklung. Anders als in Europa sind die Zinsen in den USA vergleichsweise hoch, insbesondere im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit. Auf dieser Grundlage ergibt sich insofern für viele US-Investoren aktuell noch nicht die Notwendigkeit, etwaige Anlageklassen am oberen Ende des Risikorenditespektrums zu übergewichten. In Europa sehen wir allerdings, dass Investoren, die in den vergangenen 1 bis 2 Jahren ihre PE-Allokationen eher stark zurückgefahren hatten, nun wieder verstärkt in diesem Bereich aktiv sind. Dafür gibt es wahrscheinlich eine Reihe an Gründen. Aber maßgeblich dürfte es daran liegen, dass sich PE in den letzten Jahrzehnten trotz kurzfristiger Ups und Downs als stabiler Renditelieferant über verschiedene ökonomische Zyklen etabliert hat.
Die Zurückhaltung der Limitpartner, jetzt neue Commitments abzugeben, führt natürlich auch dazu, dass sie ja mehr Verhandlungsmacht haben. Was beobachtet ihr? Wie wirkt sich das konkret auf Vertragsgestaltung aus und auf die Beziehung zu den GPs? Welche Entwicklung gibt es da, Sören?
Ja, also die höhere Verhandlungsmacht ergibt sich natürlich daraus, dass die Anzahl der Investitionsopportunitäten in den letzten Jahren deutlich schneller gewachsen ist als die Allokationsbudgets der LPs. Unsere Wahrnehmung ist, dass LPs heutzutage auch deutlich professioneller aufgestellt sind und umfassendere Erfahrungswerte hinsichtlich des Vertragswerks von PE-Fonds mitbringen. Auf dieser Basis hat sich auch ein höheres Bewusstsein für rechtliche Risiken herauskristallisiert, was zugegebenermaßen stellenweise auch notwendig war. Dass sich der Wind ein Stück weit gedreht hat, hat auch die Beraterszene erkannt und es wird ein dementsprechender Beratungsansatz verfolgt, der vielleicht ein Stück weit offensiver ist als in der Vergangenheit. Die Folge aus dieser Entwicklung sind immer umfassendere und komplexere Sideletter. Also man sieht ja teilweise MFN-Kompendien mit deutlich über 400 Seiten für einzelne Fonds, sowie auch deutlich LP-freundliche Änderungen in den LPAs. In Summe muss man sagen, es ist also eine sehr erfreuliche Entwicklung aus der Sicht von LPs.
Okay, ja, das kann ich vorstellen, sehe ich auch so. Thila, kann man alles irgendwie runterbrechen, zum Beispiel darauf, dass Investoren, wir hatten ja schon über Allokation gesprochen, vor allem Re-Ups davon abhängig machen, ob die Ausschüttung aus älteren Fondsgenerationen bekommen oder was konntet ihr da beobachten?
Ja, ein zentrales Ergebnis unserer Umfrage ist, dass viele bestehende LPs ihre Re-Up-Entscheidung zunehmend an die Cash-Distributions aus vorherigen Fondsgenerationen knüpfen. Das heißt, bevor neues Kapital zugesagt wird, erwarten viele Investoren, dass bestehende Commitments auch tatsächlich zu realisierten Werten geführt haben. Wer also heute Kapital einsammeln möchte, muss nicht nur zeigen, dass er Wert schaffen kann, sondern dass er diesen auch erfolgreich realisiert. Das erhöht natürlich auch den Exit-Druck auf GPs, gerade in einem Umfeld, in dem die Marktbedingungen nicht einfach sind.
Ja, Marktbedingungen sind nicht einfach. Trotzdem hat der Survey ergeben, Sebastian, dass die Fondsmanager von einer steigenden Deal-Aktivität ausgehen. Worauf fußt dieser Optimismus?
Ja, also der Druck, Kapital zu allokieren, ist natürlich gegeben. Ja, es ist bereits viel Kapital schon investiert worden in der Vergangenheit, aber wenn man sich mal das Dry Powder anschaut, was in der Branche noch gegeben ist, ist das noch signifikant. Und als LP möchte man ja keine Management dafür bezahlen, dass man halt ein Commitment rauslegt, sondern das sollte auch schon ans Laufen gebracht werden. Und das führt dann oder sollte zwangsläufig auch zu mehr Aktivität führen. Aber was wir zumindest jetzt in den ersten Monaten sehen, zu mehr Aktivität führt, aber in einem sehr, sehr selektiveren Umfeld. Ja. Und das zweite Thema ist der Zugang zu Fremdkapital, der sich doch deutlich verbessert. Also es gibt gut kapitalisierte Debtfonds, die Banken sind zurück, die Zinslandschaft ist auch attraktiver geworden. Und das hilft natürlich, dass Transaktionen überhaupt möglich werden. Und als dritten Punkt sind die Bewertungen. Erwartungen einfach zu nennen, die sich deutlich angenähert haben, also Käufer und Verkäufer auf Verkäufer- und Käuferseite, was, wenn man das zusammen addiert, dann doch neue Fenster für Transaktionen schafft.
Ja, interessant. Und gibt es da bestimmte Sektoren, die als besonders attraktiv eingeschätzt werden für 2025?
Ja, in der diesjährigen Umfrage wurden Industrials, B2B-Services und Software besonders häufig als attraktive Sektoren genannt. Und das deckt sich auch mit unserer eigenen Einschätzung. Diese Bereiche zeichnen sich durch strukturelles Wachstum aus, sind oft noch stark fragmentiert und bieten damit Raum für Konsolidierung. Gleichzeitig sehen wir dort signifikantes Potenzial für operative Verbesserungen, sei es durch Digitalisierung oder gezielte Buy-and-Build-Strategien.
Und wie kommt man an die Deals ran? Was hilft aktuell am meisten? Was mit eigenen Netzwerken beim Sourcing?
Ja, also ein eigenes, ein proprietäres Netzwerk, so wie wir das angefragt hatten, das ist essentiell. Ja, also laut Umfrage ist das eigene Netzwerk der wichtigste Sourcing-Kanal. Das deckt sich auch mit unseren Beobachtungen. gute Deals entstehen nicht erst, wenn ein Bieterprozess aufgelegt wird, sondern dass ein guter Deal sollte die Folge von einer guten Vorbereitung, einer Marktkenntnis und bestehenden Beziehungen sein. Und ja, das ist die Ausgangsbasis. Wenngleich man auch sagen muss, bilaterale Prozesse bieten natürlich die Chance auf maßgeschneiderte Deals, reduzierter Wettbewerb, aber man muss auch sagen, realistisch ist, dass dies doch immer seltener wird. Also Bieterprozesse gibt es eigentlich bei fast allen Themen mittlerweile. Ja. Und nichtsdestotrotz hilft es, wenn man in so einem Bieterprozess ist und halt über diesen proprietären Zugang schon vorher zu dem Unternehmen einen guten Draht hatte, sich im Markt auskennen, diesen Bieterprozess zu preempten, also vorzeitig den Deal abzuschließen. Und also ich würde sogar so weit gehen, dass proprietäre Zugänge heutzutage kein Wettbewerbsvorteil mehr sind, sondern ein absolutes Must-Have, um hier agieren zu können.
Okay, verstehe. Der Survey sagt ja, wenn wir jetzt mal an die Wertentwicklung der Portfolios denken, die ja jetzt auch entscheidend ist für Deals, unabhängig vom Zugang, dass EBITDA-Wachstum weiter als wichtigster Werttreiber genannt wird. Wenn wir jetzt mal so an die aktuellen Entwicklungen der Welt denken, Stichwort unklare Zollpolitik, Kriege und so weiter, wo seht ihr die Risiken für die Wertentwicklung von Portfolios oder wo guckt ihr am meisten hin, was ist euch am wichtigsten, wenn ihr das bewertet?
Ja, schön. Exakt, also unsere Umfrage zeigt sehr deutlich, dass EBITDA-Wachstum für viele GPs der zentrale Hebel ist, um Wertschöpfung in den Portfolios zu generieren. Darin liegt dann auch direkt das größte Risiko, wenn die budgetierten Wachstumsraten in der Halbperiode nicht erreicht werden, wird es sehr wahrscheinlich schwierig, die angestrebten Renditen auch zu realisieren. Denn auf Multiple Expansion als alternativen Werthebel ist per se kein Verlass mehr. Das ist nämlich am Ende des Tages einfach ein Werthebel, den der GP zumindest nicht direkt beeinflussen kann. Um dem Risiko verpasster Wachstumsannahmen begegnen zu können APs Manager priorisieren, die ihre Portfoliogesellschaften über eigene operative Ressourcen unterstützen können und diese auch in der Vergangenheit erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Da viele GPs das für sich in Anspruch nehmen, sollte man sich diesen Aspekt bei der Investitionsprüfung sehr, sehr genau ansehen. Denn ich denke, dass das auch in den kommenden Jahren der Fall sein wird. Das EBITDA-Wachstum muss halt kommen und ist der zentrale Werthebel in PE-Investitionen.
Und was man sich natürlich bei einer Investitionsprüfung auch genau ansehen kann, zumindest wenn es nicht First-Time-Fund-Manager sind, das sind die Exit-Aktivitäten der Manager, gerade in den letzten Jahren, gerade im Vergleich zu allen anderen. Wie hat sich das im Vergleich zum Vorjahr entwickelt? Gibt es da einen Trend, Sebastian?
Ja, also wir sehen aktuell noch eine eher moderate Belebung, wenn ich mir die DPI-Profile der Fondsmanager ansehe. Also es gibt eine Belebung, aber sie ist halt moderat. Viele GPs haben in den letzten 1 bis 2 Jahren gezögert, hier Transaktionen auf den Block zu stellen, was zu einem gewissen Exit-Stau geführt hat. Aber aus Gesprächen ergibt sich auch, dass erwartet wird oder dass die GPs an Exits arbeiten dieses Jahr und auch nächstes ja, dass die Vorbereitungen hier auf Hochtouren laufen.
Okay. Und gibt es irgendwie einen Trend, die dann in Bezug auf die Exit-Kanäle, IPOs oder Verkauf an, was weiß ich, strategische Investoren oder die Continuation Funds? Gibt es da etwas?
Ja, sowohl unsere Umfrageergebnisse als auch die Beobachtungen aus der Praxis zeigen ein klares Bild. Exits an strategische Käufer stehen aktuell ganz klar im Fokus und auch das deutlich vor Finanzinvestoren. Viele GPs richten ihre Exit-Strategien gezielt auf diese strategischen Käufergruppe aus. Und um den Mehrwert für Strategen überzeugend zu vermitteln, braucht es heute deutlich mehr Vorbereitung, eine klare Positionierung und vor allem eine starke Exit-Story, die Synergien und strategische Anknüpfungspunkte sichtbar macht. IPOs spielen hingegen eine deutlich untergeordnete Rolle, was angesichts des volatilen Kapitalmarktumfelds und auch der Unsicherheiten bei den Bewertungsspannen auch nicht überrascht. Und was Continuation Vehicles betrifft, sie sind zwar als Instrument etabliert und kommen durchaus zum Einsatz, allerdings sehr und eher selektiv und auch meist dann, wenn ein klassischer Exit nicht realisierbar ist. Für viele GPs sind Continuation Vehicles eher eine Übergangslösung und selten das eigentliche Ziel.
Vielleicht noch ein paar andere Themen, die ihr auch im FCM-Survey abgedeckt habt und die auch total interessant sind, zum Beispiel Co-Investments, Sören, davon machen wir viel zusammen.
Ja.
Was gibt's da Neues bezüglich Angebot und Nachfrage bei Co-Investments bei den Entwicklungen im letzten Jahr?
Ja, sehr gerne. Also die diesjährige Survey hat einmal mehr gezeigt, dass Co-Investments ein fester Bestandteil moderner Private Markets Portfolios sind. Auf der Nachfrageseite ist es so, dass LPs Co-Investments ausüben möchten, um bestehende Kostenstrukturen von Fondsinvestments zu verbessern, da Co-Investments ja in der Regel auf, also zumindest mit bestehenden GPs, auf No-Management-Fee, No-Carry-Basis angeboten werden, bieten sie also die Möglichkeit, die Kostenquote im Portfolio zu verbessern. Und man kann das machen, indem man das bestehende Exposure zu seinen besten Managern ausweitet. Also in Summe eine sehr attraktive Angelegenheit. Auf der Angebotsseite möchten GPs mittels Co-Investments bestehende LPs noch enger an sich binden. Teilweise werden Co-Investments auch als Differenzierungsmerkmal im Rahmen von Fundraising-Prozessen genutzt, um neue Investoren mit entweder konkreten Opportunitäten oder auch nur der Aussicht auf Dealflow zu einem Commitment zu bewegen. Vor diesem Hintergrund erklärt sich ein bisschen auch die Zahl, die wir in der Survey sozusagen rausgefunden haben, nämlich 72% der befragten GPs erwarten zukünftig mehr Co-Investment-Kapital an ihre LPs bereitzustellen. Ich denke, das ist dann Ausdruck dessen, was ich gerade beschrieben habe. Auf der Nachfrageseite ist das Interesse von LPs ungebrochen hoch, weshalb dann auch in Summe davon auszugehen ist, dass das Co-Investment-Volumen in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird.
Ja. Und bei hoher Nachfrage der LPs nach Co-Investments haben die GPs natürlich zumindest regelmäßig die Auswahl. Für wen entscheiden die sich dann? Sind das immer die, von denen sie hoffen, dass sie später in den Hauptfonds oder in den nächsten Hauptfonds investieren, Sebastian?
Ja, das ist natürlich ein Kriterium, wo man als erstes dran denkt, aber der Fondsmanager an sich ist auch sehr selektiv bei der Auswahl seiner Co-Investment-Partner. LPs werden in der Regel auch nach der Erfahrung, aber auch den internen Ressourcen und der Geschwindigkeit priorisiert, weil es hilft nichts, wenn ich jemandem Co-Investment anbiete, der im Fundraising gesagt hat, das finde ich ganz toll. Und dann, wenn es zu einem Co-Investment-Opportunität kommt, am Ende des Tages dann nicht liefern kann oder nicht liefern möchte, weil Urlaub ist oder das IC dann zu dem Zeitpunkt nicht tagen kann, um eine Entscheidung zu treffen. Also Verlässlichkeit ist da auch ein Thema, hier so einen Co-Investment-Prozess professionell abbilden zu können. Ja.
Gut, verstehe. Jetzt nochmal ein Themensprung, weil es wichtig ist und weil es ja also in eurem FCM Survey 2025 auch begutachtet wurde: KI, Digitalisierung. Wie schätzt ihr jetzt mal runtergebrochen auf eine Frage vielleicht die kurz- und langfristigen Auswirkungen von KI auf eure PE-Portfolio-Gesellschaften aktuell ein, Sören?
Ja, ich denke, das ist ein spannender Punkt. Also wir beobachten in unseren Portfoliogesellschaften, die KI einsetzen, dass sich die operative Effizienz zumindest kurzfristig erhöht, in zentralen Unternehmensfunktionen, sei es HR, Finance, Einkauf, Accounting, kann man mittels des Einsatzes von KI mit der bestehenden Mannschaft einfach mehr erreichen. Jetzt ist es ja so, dass der Einsatz von KI oft mit Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen assoziiert wird, was mit Sicherheit auch ein Stück weit richtig ist. Wir sehen allerdings auch, dass KI im Bereich Marketing und Sales dazu beitragen kann, zusätzliche Umsatzpotenziale erstmal zu identifizieren und dann auch zu realisieren. Langfristig ist das Bild durchaus ein bisschen trüber. Also wir sehen durchaus GPs, die sagen, dass KI langfristig auch Risiken für die Geschäftsmodelle ihrer Portfoliogesellschaften birgt. Hier bleibt dann einfach abzuwarten, ob KI in letzter Konsequenz nicht doch in der auf lange Sicht wertreduzierend wirken kann, beziehungsweise zumindest in manchen Fällen so ein bisschen den manchen Portfoliogesellschaften die Existenzgrundlage entzieht. Und ich denke, in Summe ist das ein sehr, sehr spannender Bereich, den man auf jeden Fall als Investor im Auge haben sollte und muss.
Das glaube ich auch. Bis jetzt ist zumindest die Arbeit eher immer mehr geworden bei allem, was neu war. Aber ja, was weiß man nicht, was die Zukunft bringt. Also das ist sicherlich ein zentrales Thema, was man weiter beobachten wird und muss. Welche anderen Trends und Herausforderungen seht ihr für die PE-Branche in den nächsten 12 Monaten?
Super. Wenn man das nur mal, das ist ja so ein Wrap-up, wenn man das nochmal zusammenfasst. Also wir gehen davon aus, Fundraising bleibt anspruchsvoll. Also der Zugang zu neuem Kapital bleibt selektiv und Investoren hinterfragen sehr genau, wem sie in Zukunft Kapital anvertrauen. Der Fokus wird auf Fonds mit einer starken operativen Ausrichtung liegen, mit klarem Profil und einer belastbaren Strategie. Guten proprietären Netzwerk und jemand, der unter Beweis gestellt hat, auch in herausfordernden Zeiten zu liefern. Ja, so, ja. Also die Zeiten von Managern, die gut waren im Engagement Letter verhandeln mit Beratern, die sind halt lange vorbei. Und ich glaube auch, First-Time-Manager werden es auch schwer haben.
Ja. Gut, vielen Dank. Abschließend, Thila, vielleicht noch die Frage nach dem Survey ist vor dem Survey 2026. Gibt es jetzt schon Themen, die ihr auf dem Schirm habt, die ihr besonders im Blick behalten werdet?
Ja, Robert, also unsere Umfrage ist bewusst so konzipiert, zentrale Entwicklung im Private Equity Markt über Jahre hinweg systematisch und vergleichbar abzubilden, etwa in den Bereichen Fundraising, Dealflow, Co-Investments, aber auch Sourcing und Exit-Kanälen. Das ermöglicht es uns, langfristige Trends konsistent zu beobachten, also nicht nur Momentaufnahmen zu erfassen, sondern Entwicklung im Zeitverlauf sichtbar zu machen. Gleichzeitig greifen wir aber natürlich auch aktuelle Themen auf. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung werden auch sicherlich im nächsten Jahr oder auch in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen, genauso wie geopolitische Entwicklung, ESG-Themen oder auch EU-Regulierung. Unser Anspruch ist es, dass das aufzugreifen, was Investoren und Fundmanager im Moment wirklich beschäftigt. Genau dort setzen wir mit unserer jährlichen Umfrage auch an.
Ja, prima. Also dann bin ich mir ziemlich sicher. Vielen Dank. Erstmal vielen Dank an euch alle. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns im nächsten Jahr, so Gott will, wieder in dieser Runde zusammenfinden und dann den FCM Survey 2026 besprechen.
Vielen Dank, Robert.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Robert.